Ja, willkommen, liebes Noviso-Publikum. Mein heutiger Gast, der ist mir eigentlich sehr nahe ans Herz gewachsen im letzten Jahr. Ich sehe ihn eigentlich immer nur aus weiter Ferne, wenn er aus St. Petersburg zugeschaltet ist. Und heute habe ich ihn in Fleisch und Blut vor mir sitzen. Ich sage herzlich willkommen, der bessere Teil von Rüpper und Stein. Thomas,
grüß dich. Der bessere weiß ich nicht, aber in jedem Fall Teil davon. Hallo, endlich mal wieder sehen wir uns hier persönlich.
In Fleisch und Blut, Thomas, schön, dass du den weiten Weg hierher gefunden hast. Hast du eine gute Anreise gehabt? War alles gut?
Bis auf den Stau, ja.
Der Flugstau oder was?
Nee, als ich aus Berlin gekommen bin, habe ich eine Stunde gestanden an irgendeinem Kreuz. Da haben sie, da auf die kommen auch in Deutschland, tagsüber Fahrbahnmarkierung. Von fünfspurig auf einspurig.
Naja, nachts ist zu teuer, gell?
Das ist komisch. In Russland hätten sie die Leute, würden sie protestieren. In Russland machen sie sowas nur nachts. Die kommen gleich auf die Idee, da tagsüber die
Straße. Du wieder mit deinem Russland.
Ja, ja, sorry. Genau. Die Straßenarbeiten werden nachts gemacht.
Es ist interessant, wenn man eben zurückkommt aus einem anderen Land und die Dinge dann in Deutschland beobachtet. Ja. Eigentlich ist es volkswirtschaftlich, wäre es besser, sowas in der Nacht zu machen. Natürlich. Wenn die Arbeiter ein bisschen mehr Geld kriegen würden, wäre das weit weniger teuer, wie wenn tausende Leute für Stunden im Stau stehen und dadurch ihre Termine und Produktionen verpassen. Also von dem her gesehen, ich gebe dir recht, vielleicht kannst du das mal der Angela mitgeben, wenn du sie das nächste Mal triffst. Du kommst ja gerade aus Berlin, hast du gesagt.
Ja, aber ich war nicht bei Angela, ich glaube, die will mich nicht sehen.
Nein. Thomas, wir haben die Gelegenheit natürlich, dass wir mit dir wieder über Aktuelles sprechen und über ein Thema wollen wir natürlich im Detail sprechen, das dir natürlich auch seit Jahren schon am Herzen liegt, nämlich die Ukraine. Das leider neue Armenhaus Europas, es ist jetzt offiziell, hat also vor kurzem, ich glaube, Moldawien als Spitzenreiter der ärmsten Länder in Europa abgehängt. Die Politik des Westens hat, also Entschuldigung, ich habe einen Halsbonbon hier drin.
Deswegen hätte ich auch gern.
Lispel ich jetzt gerade. Die Politik des Westens hat also wirklich dazu geführt, dass die Ukraine seit dem Maidan noch weiter abgestürzt ist. Hättest du vor ein paar Jahren gedacht, als der Maidan angefangen hat, dass diese Entwicklung so drastisch weitergehen wird? War dir das schon klar, in welche Richtung es geht? Oder bist du auch selber jetzt überrascht davon?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe die Teile aus dem Buch rausgenommen, meine ich, über die Ukraine. Ich habe das damals sehr zeitnah geschrieben und da habe ich mich auch um die Wirtschaft gekümmert. Es war völlig klar. Die Regierung, die neue, hat gesagt, sie wollen den Kontakt zu Russland abbrechen. Russland war 50% des Außenhandels. Mhm. So, wenn du 50% vom Außenhandel weghaust, dann geht die Wirtschaft um die Hälfte in die Knie und mit der Wirtschaft zusammen die Gehälter. Mhm. Das ist gar nicht zu verhindern, also es war absehbar.
Mhm. Also eins und eins zusammenzählen.
Ja, also das ganze Gerede, das liegt an dem Krieg und so, ist alles Quatsch. Es geht wirklich darum, die haben die Handelsverbindung zu Russland abgeklemmt und das waren 50% des Außenhandels.
Und zwar mit der Machtübernahme von Poroschenko.
Ja, und Jatsenyuk damals, ja. Ja, okay. Also das ist, wenn du Deutschland den halben Außenhandel wegnimmst, dann habt ihr auch ein Problem. Das ist,
stimmt, Jatsenyuk kein war ja vorher. Wie lange war Jatsenyuk
dran? Ja, der war ja nur Premierminister. Poroschenko Präsident, Jatsenyuk Premierminister. Mhm. Ist egal wie lange. Also die haben den Mist zusammen veranstaltet.
Also seit dem Maidan eigentlich, ja, ja. Dann, ja. Okay. Und die Lebensumstände in der Ukraine sind, beschreib's mal, katastrophal, trifft es das irgendwie?
Gut, also ich meine, ich selber bin da ja nicht. Ich fahre da auch nicht hin, weil ich ja nun inzwischen öffentlich bin und öffentlich auch zu der Krim eine Meinung habe, für die man in der Ukraine ins Gefängnis kommt. Mhm. Das ist kein Scherz. Deshalb fahre ich da nicht hin, aber ich kenne viele Leute von da. Also es sind ja unglaublich viele Ukrainer nach Russland geflohen, die Kontakt haben. Ich kenne auch Leute, die noch immer hinfahren. Lustig ist das da nicht. Also es ist schon übel geworden finanziell. Wie gesagt, wenn jetzt die Durchschnittsgehälter bei 150 Euro liegen, ungefähr, Pi mal Finger, aber die Lebenshaltungskosten relativ ungefähr so sind wie hier, also zumindest so was Wohnnebenkosten alleine angeht, dann wird es kompliziert mit dem Leben.
Die Energiekosten sind um ein Vielfaches teurer geworden?
Über 1000%.
1000% mehr?
Ja, das war ja IWF. Der IWF hat Kredite gegeben und hat gesagt, der ukrainische Staat darf die ganzen Wohnnebenkosten, also vor allem Heizung, Strom und so, nicht mehr subventionieren. Mhm. Und das hat zu Preissteigerungen von 1000% geführt.
Was bis dahin eben normale Praxis war.
Ja, ja. Klar. Also es machen ja viele arme Länder, dass sie solche Sachen subventionieren. Also wenn sie entwickelt sind, wenn das jetzt nicht Afrika ist, wo die Leute dann notfalls im Garten ihren Kram anbauen, aber entwickelte Länder, wo die Leute in Städten wohnen, dann machen die Länder oft, dass sie Dinge subventionieren. Hast du ja auch in Südamerika gerade gesehen, wo viele Länder Benzin subventioniert haben, was dann, als sie es aufgeben wollten, zu Unruhen geführt hat. Und das hat die Ukraine auch gemacht und das hat eben dazu geführt, dass jetzt die Wohnnebenkosten um 1000% gestiegen sind.
Wir haben oft über die Ukraine schon gesprochen in unseren Sendungen. Und wir haben auch seit Zelensky jetzt eben im Frühjahr an die Macht kam, immer wieder die ukrainische Wirtschaft zum Thema gehabt. Jetzt so ein halbes Jahr später, inwieweit siehst du denn Reformen von Seiten von Zelensky? Ist er wirklich nur diese Puppe, wie viele ihn bezeichnet haben, an der Hand von irgendwelchen Oligarchen? Hat er überhaupt die Möglichkeiten, sich durchzusetzen mit seinen, ja, eigentlich doch guten Ideen, weil er ist ja so eine Art Volkspräsident, er kam als Schauspieler mit einer tollen Idee oder mit einem tollen Image, so nach Motto, ich mache das jetzt alles besser und ist jetzt in der Realpolitik gelandet, oder?
Ja, der hat ja gar keinen Plan gehabt. Also ich meine, der hat ja kein Programm. Der hat ja so Sachen im Wahlkampf gemacht, wie Leute, schickt mir Briefe mit euren Wünschen und dann mache ich daraus ein Programm. Das Einzige, was er tatsächlich sagt und was er, glaube ich, auch ernst meint, ist, er will den Frieden im Donbass. Da will er Frieden haben. Ansonsten ist der Mann, er ist immerhin, ne, ausgebildeter, studierter Jurist, aber er hat jetzt von Wirtschaft nicht viel Ahnung und gearbeitet hat er als Komiker. Das
Und
heißt,
Fernsehproduzent, er hat eine
ja,
eigene
gut, klar.
Firma,
Der,
ja,
ja,
okay,
das ist
ja.
ja sein, seine, seine Comedy-Show hat er selbst produziert. Also, aber was der jetzt bei wirtschaftlichen Zusammenhängen machen kann und machen will, ist die große Frage. So richtig ein Programm hat er nicht. Da ist er der Getriebene. Also zum Beispiel fangen sie jetzt an, in der Ukraine die Schwarzerde zu privatisieren. Da muss jetzt ein Gesetz kommen, dass Ausländer die Schwarzerde kaufen können. Da stehen die Lebensmittelkonzerne aus dem Westen Schlange.
Kannst du vielleicht erklären, was Schwarzerde
Schwarzerde
bedeutet? Ja?
ist sicher die wohl fruchtbarste Erde, die es gibt. Und die Ukraine hat Massen davon. Das ist also ganz unglaublich fruchtbare Erde für Landwirtschaft.
Deswegen war es damals im Dritten Reich auch wichtig, auf die Ukraine Zugriff zu haben, weil das als Kornkammer Europas galt.
Naja,
Ja?
das ist es
Mit
auch.
unglaublichen Ertragszahlen und super fruchtbaren
Ja,
Boden eben.
ja.
Ja?
Und dieser Boden durfte bisher nicht ins Ausland verkauft werden. Aber der IWF hat jetzt irgendeinen Kredit wieder daran gebunden, dass sie gefälligst dieses Moratorium aufheben. Das Gesetz wird gerade durchgepeitscht. Die Ukraine muss es machen für den IWF. Selenskyj, weil das unpopulär ist, sagt jetzt, ja, wir können ja ein Referendum dazu veranstalten, nur irgendwie außer Worten kommt da nichts. Es ist schwer zu sagen, was der Mann wirklich will und was er kann. Er hängt zum einen am Oligarchen. Zum anderen hat er jetzt zum Beispiel, wo es um die Ostukraine ging, um die Minsker Vereinbarung, da gibt es eine sogenannte Steinmeier-Formel. Es geht um den Sonderstatus, den der Donbass kriegen soll. Das ist eine der vielen Punkte im Minsker Abkommen. Und seine eigene Partei hat ihn im Parlament hängen lassen, als er dann sagte, das müsste jetzt mal umgesetzt werden, damit wir da vorankommen. Da hat seine eigene Partei es aufgeschlagen, das machen wir nicht. Also, es ist wirklich ganz schwer zu durchschauen, wer da was in der Ukraine will. Das ist ganz kompliziert. Da hat ja auch noch den amerikanischen Einfluss drin. Die Amerikaner haben da viel zu melden in Kiew. Du hast, wie gesagt, die IWF drin, der Bedingungen stellt. Du hast den Oligarchen und die Machtkämpfe zwischen den Oligarchen. Und dazwischen irgendwo hast du den Selenskyj, der eigentlich außer der Popularität, die inzwischen zurückgeht, nicht viel zu bieten hat. Also er hat ja keine Hausmacht. Seine Partei ist letztendlich auch mit dem Geld anderer gegründet worden. Und die werden auch wissen, wo die Futtertröge hängen, im
Wie
Zweifelsfall.
weit sind denn seine Zustimmungswerte zurückgegangen?
Ja, in einem Monat waren es, glaube ich, 7%. Also immer noch sehr gut. Also der war bei 73 runter auf 66. Aber das 7% in einem Monat ist eine Hausnummer. Er muss jetzt liefern. Und die Ukrainer haben wohl nicht mehr viel Geduld. Also bisher geht es runter. Und muss man abwarten. Das ist wirklich schwer einzuschätzen, was da in Kiew läuft.
Mich würden Interviews mit den Menschen auf der Straße interessieren, denen man eben das Mikro ins Gesicht hält, so nach dem Motto, hey, was haltet ihr jetzt von eurem neuen Chef? Wieder mal enttäuscht und vielleicht die Hoffnung stirbt zuletzt wahrscheinlich, ja.
Du, da wirst du wie überall auch die verschiedenen Stimmen geben. Da wirst du die einen sagen hören, die Nationalisten nach dem Motto, der ist zu weich, wir müssen im Donbass das Ganze mit Gewalt lösen. Dann wirst du andere hören, die sagen, oh ja, toll, der wird es schon machen, Hoffnung, Hoffnung. Und du wirst auch die hören, die schon langsam ein bisschen enttäuscht sind. Also, sind ja so Stichproben, die nicht wirklich aussagefähig sind. Kommen gut vor der Kamera, aber die Aussagefähigkeit ist ja begrenzt, wenn du 10 Leute fragst von 30 Millionen.
Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen alle schwer enttäuscht sind, weil wenn du siehst, dass die alle sehr, sehr frieren im Winter und du hast zwei Möglichkeiten, hast du auch neulich mal gesagt, entweder du heizt oder du isst. Und viele entscheiden sich dann eben fürs Essen. Was nützt dir eine warme Wohnung, wenn du hungrig
Ja
bist?
gut, das
Ja.
Problem ist ja noch ein anderes. Die Wohnung ist grundsätzlich warm, auch wenn du nicht bezahlst. Aber was du in der Ukraine hast, in einigen Städten, letzten Winter und diesen wohl auch wieder, wie es aussieht, die ersten Meldungen gibt es schon, ist, dass die, weil die Leute nicht bezahlen, die Stadtwerke kein Geld haben, das Gas zu kaufen. Und der Gasversorger dann den Stadtwerk den Hahn zumacht. Wenn du dein Gas bezahlt hast, hast du auch nichts davon, wenn die Stadtwerke nicht liefern können.
Okay.
Also, aber das, wie gesagt, das sind einzelne Städte. Muss man mal abwarten, der Winter fängt ja erst an.
Wie ist eigentlich die Stimmung auf der Krim? Und vor allem seit die Brücke fertiggestellt worden ist.
Ich war noch nicht auf der Krim, ich will da mal hinfahren. Ich kann also auch wieder nur von dem erzählen, was ich so höre, auch von Freunden, die da waren.
Erzähl mal kurz von der Brücke. Die Brücke ist ja jetzt in Rekordzeit fertiggestellt worden. Ich glaube, wie nicht ganz 3 Jahre hat
Ja,
das
das
gedauert,
ging
ja?
sehr schnell. Also es ist eine Brücke, die haben sie an der Meerenge gebaut, zwischen Russland und der Krim.
Kertsch, gell?
Ja, auch in der
Ja.
Ecke genau, wo der Vorfall war. Ist eine Brücke, mehrspurige Autobahn und darunter noch, wird jetzt auch fertig, die Zugverbindung, ist, glaube ich, gerade eingerichtet worden. Das war ja nötig, um die Krim überhaupt zu beliefern. Also nachdem die Ukraine die Krim blockiert hatte, gab es ja gewisse Probleme. Lebensmittel waren teuer, weil das musste im Grunde eingeflogen werden oder sonst was.
Strom wurde abgeschalten.
Strom wurde abgeschaltet, das haben die Russen auch schon im
Ich
Griff.
habe
Die
sogar
haben.
gelesen, dass die einen der Flüsse abgegraben haben, wo 70% der Wasserversorgung auf
Ja,
die
auch
Krim
das.
abhing von, dass die ganzen Pflanzen verdorrt sind und so
Naja, die
weiter.
Krim ist ein sehr
Ja,
trockenes
ja.
Gebiet und ist auf Wasser aus der Ukraine angewiesen gewesen. Das müssen die Russen anders lösen, tun sie. Die Russen fördern, die Regierung fördert die Krim sehr stark, also subventionieren den Tourismus, damit die Russen eben auf der Krim Urlaub machen. Das hilft natürlich der Krim. Tourismus ist Geldeinnahme. Da gibt es also gewisse Subventionen vom Staat, um der Krim unter die Arme zu greifen. Aber grundsätzlich, die Menschen da sind in der Mehrheit glücklich mit dem, was passiert ist. Erstmal, weil sie grundsätzlich selber Russen sind und zu Russland wollten, von Anfang an, also schon seit die Sowjetunion auseinandergefallen ist. Aber da ist noch ein anderer Punkt und der ist, egal wie schwierig das auf der Krim ist, die Krim ist also im Augenblick noch eine der ärmeren Regionen Russlands. Aber wenn die über die Grenze gucken, wie die Ukraine abgesoffen ist, dann sitzen die immer noch da und sagen, okay,
Besser so als da.
und bei uns geht es vorwärts und da geht es rückwärts. Also egal, wo die Schwierigkeiten noch sein mögen, man kann ja nicht sagen, ich sitze jetzt auf der Krim, möchte leben wie in New York. Man muss ja da realistisch bleiben, wo man lebt. Und da können die eben sagen, wenn die in der Ukraine geblieben wären, das wäre unfreundlicher geworden.
Vielleicht um den Hafen rum, dass es da vielleicht ein bisschen mehr Jobs gegeben hätte, Sewastopol, wenn die Amis da wirklich einen NATO-Hafen gebaut
Ja, was
hätten.
hätte das für Jobs
Ja,
gegeben? Da ist
Contractor
jetzt ein
halt,
russischer Hafen, da wäre ein anderer Hafen gekommen. Das
ja.
ist.
Hätte nicht viel gebracht,
Nee.
ne? Ja. Ja, Ukraine ist zurzeit auch ziemlich in den Schlagzeilen. Wir haben es auch schon ein paar Mal thematisiert. Ukraine Gate hat Russia Gate abgelöst.
Direkt nachfolgend.
Eine Groteske jagt die andere. Mehr kann man es eigentlich gar nicht beschreiben. Da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil das auch so ein Lehrstück ist für Manipulation und Propaganda. Also die letzten 3 Jahre von 2016 bis 2019 haben ja in Amerika dafür gesorgt, oder da war mehr oder weniger der Tenor, die bösen, bösen Russen haben uns die Wahl geklaut. Hillary in Schnappatmung quasi Dauerpräsent seitdem vor den Medien.
Die Russen sind an allem schuld.
Die Russen, die Russen, die Russen. Ich fühle mich echt an Zeiten in den 80ern zurückerinnert, wo eigentlich das Russen-Bashing noch viel, viel schlimmer war.
McCarthy, 50er.
McCarthy, ja, das. Wahrscheinlich war es da noch krasser. Die Zeit habe ich natürlich nicht vor Augen. Aber jetzt hat dieses Ukraine-Gate, dieses Russia-Gate mehrere Dämpfer bekommen. In dem der Müller-Report mehr oder weniger diesen Ballon endgültig die Luft rausgelassen hat. Und schwuppsiwupps ziehen die ein anderes Kaninchen aus dem Hut, und zwar Ukraine Gate. Also sprich, der böse Trump hat mit dem Zelensky telefoniert und jetzt flippen alle wieder aus. Ich habe es neulich erzählt in der Sendung auch, wo ich da drüben war, die paar Tage in Amerika, in Endlosschleife auf CNN. Nur, ich habe wirklich viele Stunden Fernsehen geguckt im Hotel oder habe es halt laufen lassen, so in Endlosschleife. In Endlosschleife. Und wenn du hörst, was die dann gesprochen haben, es waren die gleichen Worthülsen, wie Fußballtrainer oder Spieler vor und nach dem Spiel sagen. Du kannst das eigentlich bausteinmäßig austauschen und von dem Verein zu dem packen, ja, wir müssen nach vorne gehen, wir müssen mehr dribbeln, wir müssen zusammenstehen, wir müssen hinten die Räume zumachen oder was weiß ich. Ja, diese Plattitüden, diese Phrasen, die da immer abgesondert werden. Und genauso kommt es mir auch vor in den Medien, hüben wie drüben. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen sezieren, so als Chirurg, als Politchirurg, dass du das mal mit dem Skalpell auseinanderklamüselst?
Ja, also eigentlich ist Ukraine Gate ja kein neuer Skandal. Das ist ja nur Teil 2 von Russia Gate.
Ja.
Denn wenn man reinguckt und die ganzen Worthülsen, die uns die Medien liefern, mal wegnimmt und tatsächlich in die Fakten guckt, dann geht es bei Ukraine Gate um was? Biden soll angeblich in der Ukraine korrupt gewesen sein.
Der Vizepräsident, der
Er,
ehemalige.
vor allem auch sein Sohn.
Ja,
So.
ja.
Also die beiden zusammen, Familie. Trump will das aufklären. Und außerdem geht es um den Server der Demokratischen Partei 2016. Das heißt, im Grunde sind all die Fragen, um die sich Ukraine Gate dreht, wenn man jetzt mal weggeht von der Idee, dass Trump Druck gemacht haben soll auf Zelensky. Ja, also fangen wir oben an. Trump soll Druck gemacht haben auf Zelensky. Warum? Und wenn man dann fragt, warum, dann sind das alles Russia-Gate-Fragen. Also, was ist passiert? Kurz die Chronologie. 2016 hat, oder noch 2015 hat die Demokratische Partei im Vorwahlkampf Clinton regelwidrig unterstützt, damit nicht Sanders Präsidentschaftskandidat wird. Das ist rausgekommen, weil zuerst eine Washingtoner Seite und dann WikiLeaks die E-Mails veröffentlicht haben, die irgendeiner vom Server der Demokraten geklaut hat.
Die internen Mails der
Tausende
Demokraten.
interne Mails, die ganz klar belegt haben, die Demokraten haben demokratische Regeln verstoßen
Ja.
und eben Clinton ja nicht fair gefördert.
Also es war unbedingt notwendig, dass Clinton gegen Trump ins Rennen
Es war
geht.
vor allem
Das war
notwendig, ob es Trump wurde, wusste ja auch noch keiner. Es war
ja.
wichtig, dass es nicht Sanders wird.
Ja,
Ja, die
okay.
erste Frage war Clinton oder Sanders bei den Demokraten. Sanders wollten sie nicht. So, da waren ja bei den Republikanern auch nicht klar, ob es Trump wird. Es ging erstmal nur den Vorwahlkampf Clinton-Sanders. So, dann war Vorwahlkampf vorbei, es hieß dann Clinton-Trump. Und in der Zeit kamen dann eben diese E-Mails raus. Und jetzt muss man sich überlegen. Also, wenn man sich überlegt, ich habe jetzt einen Skandal, eine Partei verstößt gegen demokratische Regeln in ihrem eigenen Vorwahlkampf, dann ist das eigentlich ein Skandal. So. Aber der Skandal, aber
Ein Absurdum in sich eigentlich
ja,
schon,
aber
ja.
der Witz ist, diesen Skandal hat keiner aufgedeckt. Da ist keiner raufgegangen. Clinton hat dann geschrien, ja, die E-Mails haben die Russen geklaut. So. Und dann war es Russia Gate. Das Spannende ist, die E-Mails, also die Wahrheitsgehalt, hat keiner angezweifelt. Die Parteichefin der Demokraten ist zurückgetreten, die hat später auch ein böses Buch drüber geschrieben, was auch keiner so genau wissen möchte. Das heißt, der eigentliche Skandal, der wurde völlig unter den Teppich gekehrt. Stattdessen hieß es dann Russia Gate. Die Russen haben gehackt. Nun haben Experten herausgefunden, anhand der Metadaten schon, dass die Downloadgeschwindigkeit nicht zu einem Hack passt, sondern da muss jemand einen Speicherstick gehabt haben. Also ein Insider. Und WikiLeaks hat ja auch gesagt, es war ein Insider. Aber das wollte Clinton nicht wissen. Clinton brauchte Russia Gate. Und der nächste Witz ist, wer sich an 2016 erinnert, Trump hatte einen Wahlkampfmanager, der hieß Manafort.
Paul Manafort. Ja.
So, und der musste zurücktreten von seinem Posten, weil es Vorwürfe gab, er hätte nicht stattliche Russland-Verbindungen und hätte Geld bekommen und so weiter. Wir wissen heute, dass der keine Russland-Verbindung hatte. Die Kohle, die er gekriegt hat, kam aus der Ukraine. Und verurteilt wurde er, weil er die Kohle bei der Steuer nicht angegeben hat. Das war Steuerhinterziehung. Mehr war das nicht. Aber ursprünglich war Russia Gate die Verbindung von Trump zu Russland, angebliche, und der Hack. So. Die Verbindung von Trump zu Russland gab es nicht. Manafort hatte keine und Müller hat auch gesagt, gab es nicht. Der Hack ist eine große Frage, den gab es wohl auch nicht, weil Downloadgeschwindigkeit passt nicht.
Und woher hat aus der Ukraine Manafort das Geld bekommen? Von der Quelle
Nee,
war das?
der war Berater für Janukowitsch vor Maidan. Also der hat für Janukowitsch Lobbyarbeit wahrscheinlich in Amerika machen sollen. Also nichts, ein ganz normaler Vorgang, politischer Berater. So, und nun passiert Folgendes. Also übrigens auch nicht Russland, ne? Ganz klar wirklich Ukraine. Und nun passiert Folgendes, und haben wir also diesen hübschen Skandal mit den E-Mails. Und WikiLeaks sagt, das war ein Insider, und die Demokraten sagen, nee, es war ein Hack. Und jetzt müsste man ja sagen, okay, also so ein Hack ist ein Verbrechen. Und wenn ich ein Verbrechen habe, wer untersucht das normalerweise?
Na, der Staatsanwalt, oder?
Ja, Staatsanwalt, Polizei, staatliche Ermittler. Wer hat den Server der Demokraten untersucht?
Nicht der Staatsanwalt.
Und nicht das FBI. Eine Firma CrowdStrike. CrowdStrike sehen wir immer dann in den Medien, wenn uns Experten erklären sollen, wie böse russische, nordkoreanische, iranische und chinesische Hacker sein müssen. Das ist immer CrowdStrike als Quelle. Und die durften für die Demokraten den Server untersuchen, nicht das FBI. Das hat er nie gesehen.
Und kannst du erklären, warum das FBI da kein Interesse angemeldet hat?
Ich habe keine Ahnung, was da gelaufen ist. Das muss man das FBI fragen. Fakt ist das FBI war nicht dran am Server. Es war CrowdStrike. Und CrowdStrike hat dann, Überraschung, genau das mitgeteilt, was Clinton hören wollte. Die Russen waren es. Ja? So. Und dann lesen wir so Formulierungen heutzutage in der Presse, dass ja die 17 Geheimdienste der USA alle das bestätigt hätten. Das ist auch ein schöner Trick. Die USA haben 17 Geheimdienste, die in einem Ausschuss zusammensitzen. Die Küstenwache ist so ein Geheimdienst und so weiter. Und da haben sie, ich glaube, das war Anfang 2017, gab es eine Sitzung in dem Ausschuss und da hat einer gefragt, kann jemand bestätigen und belegen, dass Russland das nicht war? Und da haben alle 17 Geheimdienste gesagt, das können wir nicht belegen. Sogar die Küstenwache konnte es nicht belegen. Ja, ja, so. Ja. Und daraus, dann kam Clinton vor die Presse und sagt, ja, die Geheimdienste beschuldigen Russland. Weil die Russen, die Geheimdienste sagen ja, Russland kann es gewesen sein, muss es gewesen sein. Ja. Aus dieser Formulierung wird bis heute in den Medien gemacht, die Geheimdienste hätten was gegen Russland in der Hand. Sie haben nichts. Die haben den Server nicht gesehen. Die Frage war, habt ihr gesehen, dass es Russland nicht war? Nee, haben wir nicht gesehen. Also muss es Russland gewesen sein, Umkehrschluss. Und so machen es die Medien. Also eine ganz verrückte Geschichte. Und das alles ist eben eine Sache, wo Trump sagt, er würde gerne wissen, wie hat sich die Ukraine eingemischt, weil die Daten über Manafort, über seine Geldzahlung, die hat Wahlkampfteam Clinton von der Ukraine gekriegt, von Poroschenko. Also das war eigentlich die eigentliche Einmischung. Angeblich war es Russland, in Wirklichkeit war es die Ukraine. Und angeblich für Trump, in Wirklichkeit für Clinton. Und das wollte Trump aufklären. Und das fanden die Demokraten nicht so gut. Und als jetzt auch noch Biden dann Vizepräsident werden sollte, Präsidentschaftskandidat werden sollte, da wussten sie alle, das gibt Ärger, weil gegen Biden gibt es ja die Korruptionsvorwürfe aus der Ukraine. Weil was ist passiert? Maidan und Biden wird für die US-Regierung Beauftragter für die Ukraine. Der fliegt ständig nach Kiew, bei Sitzungen sitzt er am Platz des Präsidenten da und so, also der macht da richtig den großen Mann. Ja, ja. Die Videos, so tolle
dicke
Videos.
Hose, richtig,
ja. Ja, ja, Poroschenko saß an der Seite und Biden saß auf seinem Platz und hat dann da erzählt, was sie machen.
Aber das hat ihm getaugt. Das ist ja auch so ein Typ, der vor Ego nur so strotzt. Da war er,
ja, da fühlt er sich gut. Und dann vor allem der Witz ist, Maidan war Februar, Machtwechsel Februar, März 2014. Im Mai 2014 bekommt der Sohn von Joe Biden einen Job bei Burisma. Burisma ist eine Gasfirma. Und diesen Job bekommt also nun Joe Bidens Sohn, dessen Qualifikation, seine Vergangenheit nichts mit Gas, nichts mit der Ukraine zu tun haben, aber er wird Vorstand, $50.000 Monatsgehalt. Fragt man sich ja, warum. Ja. Und wenn man dann noch weiß, dass gegen Burisma viele Verfahren liefen wegen Geldwäsche, Korruption und so weiter, und neben Bidens Sohn auch noch der Stiefsohn von Joe Kerry da reingeholt wurde, der ehemalige polnische Präsident.
John Kerry.
Ja,
Stiefsohn
wurde auch geholt. Die saßen da alle drin im Vorstand der Gasfirma, hatten alle keine Ahnung von Piepen und Basen, aber...
Die hatten halt die Verbindungen. Ja, ja.
Aber sie hatten alle gute Verbindungen. Und siehe da, sämtliche Ermittlungen gegen Burisma wurden eingestellt.
Was für ein Zufall.
Jedes Mal. Und das hat Trump interessiert. Und jetzt stell dir mal vor, Biden wäre Präsidentschaftskandidat der Demokraten geworden. Und Trump hätte dann sagen können, ich habe hier übrigens so ein paar Fragen.
Ja.
Der hätte ein Jahr lang Biden und Korruption durch die Medien gejagt. Und das wollten die Demokraten anscheinend verhindern. Und jetzt zum Angriff übergegangen und gesagt, Trump macht Druck auf Zelensky. Und das wird uns jetzt erzählt, Trump macht Druck auf Zelensky. Aber keiner fragt nach dem Hintergrund. Vielleicht hat er Druck gemacht, also es gibt keine Hinweise drauf, aber selbst wenn, ich frage mich doch, warum geht kein US-Staatsanwalt an die Sache ran und sagt, war da jetzt Korruption, was war mit dem demokratischen Server, nach unseren Gesetzen sind ausländische Einmischungen illegal, Clinton, wo hast du die Informationen über Manafort her? Die Fragen werden nicht gestellt.
Die Kandidatur von Biden ist de facto vom Tisch.
Das weiß ich noch nicht.
Nein. Kannst du dir das vorstellen, dass der nochmal...
Die Vorwahlen sind im Februar. Und dann werden wir sehen, wie die Demokraten abstimmen. Also Biden verliert Zustimmung, aber er ist noch einer von den Favoriten. Der kann es immer noch werden.
Ich meine, das ist ja auch schon uralt, ne?
Ja gut, die sind alle Kandidaten, die da irgendwie eine Chance haben, sind über 70. Also ich meine, Trump ist wie alt? 73, Biden ist 77, 78,
ja,
Sanders genauso. Und dann die Warren, die jetzt bei den Demokraten auch noch Schlagzeilen macht, die ist auch über 70.
Mhm.
Also irgend so ein russischer Moderator oder Kommentator hat mal im Fernsehen gesagt, das wäre der nekrophilste Wahlkampf überhaupt. Kein Scheiß, hat er wirklich gesagt.
Für diejenigen, die nicht wissen, Wikipedia kann Auskunft geben, was nekrophil heißt. Ja. Ja, eigentlich ist es bizarr, darüber sich überhaupt zu unterhalten, weil wenn wir das jetzt aus der Distanz anschauen, wir haben einen Präsidenten, der telefoniert mit einem anderen Präsidenten. Trump ruft Zelensky an, was auf internationaler Ebene wahrscheinlich tagtäglich stattfindet.
Das ist sein Job.
Das ist sein Job. Der muss ja mit Leuten sprechen, das macht er mit der Merkel genauso wie mit was weiß ich wem. Gibt ja genügend Präsidenten. Und jetzt wird dieses Telefonat von den Demokraten genommen, um es ihm um den Bart zu schmieren. Wir hatten vor kurzem in einer der Sendungen mal einen Artikel behandelt, da ging es genau um dieses Thema, dass man von der Wahrheit so krass ablenken kann. Man muss einfach nur das Gegenteil behaupten und es oft genug wiederholen und dann wird es auch einfach als Realität akzeptiert, weil es ist halt einfach so oft gekommen. Wir sind mittlerweile in einem Zeitalter angekommen, wo es egal ist, was man sagt. Die Leute schlucken es dann ab einem gewissen Zeitpunkt.
Da waren wir also schon öfters, aber in diesem Fall ist es wirklich ganz extrem, weil nochmal wieder zu Russiagate. Russiagate ist weg. Nochmal zur Erinnerung. Russiagate war Hack des Servers und Verschwörung von Trump und Russland. Das war Russiagate. So, davon ist nichts übergeblieben. Was machen die Medien heute davon? Die sagen nicht, oh, da war nichts.
Ja.
Nein, die sagen, ja, Russiagate, das war ja die Wahlbeeinflussung der Russen durch soziale Netzwerke.
Das bleibt noch so stehen.
Ja, das lassen die stehen.
Ja.
Dass der Müller-Bericht all die Vorwürfe, die es ging, nicht bestätigen konnte. Dass Müller nichts, also Müller war ein Gegner von Trump, wenn der was gefunden hätte, der hätte ihn angeklagt. Der hat nichts gefunden. Da war nichts, zero. Und das Einzige, was jetzt über ist, Müller konnte Trump nicht entlasten. Sorry, das ist nicht seine Aufgabe. Als Staatsanwalt, als Ermittler sollst du jemanden belasten. Ja, und wenn du ihn belasten kannst, geht's vor Gericht. Und wenn nicht, dann ist er unschuldig. Und die Medien machen jetzt was aus der Geschichte nochmal? Hack und Verschwörung. Da ist übergeblieben, die Russen haben vielleicht ein paar Facebook-Anzeigen gekauft und Müller konnte Trump nicht entlasten, was nicht seine Aufgabe war.
Mhm.
Ja? Also von der ursprünglichen Geschichte, die Russiagate war, ist nichts über. Aber das liest du nirgends. Du wirst immer noch, die Medien machen immer noch den Eindruck, als wenn es die russische Wahlermischung gegeben hätte, die ist ja völlig unzweifelhaft.
Und die Lügen von gestern werden genommen, um die Politik von heute zu rechtfertigen. Es gibt eine ganze Liste von Punkten, die wir da aufzählen könnten. Gerade zur Ukraine, da waren es die bösen Truppen von dem Janukowitsch, die da geschossen haben, dass das eskaliert ist. Dann die MH17 im Donbass, die Krim-Annexion und so weiter.
Wir können auch dieses Thema nehmen. Weil bei diesem Thema, der US-Kongress und so weiter, die haben massenhaft Sanktionen in den letzten Jahren gegen Russland erlassen, wegen der russischen Wahleinmischung. Die es laut Müller gar nicht gab. Schizophren.
Also diese Sanktionen sind eigentlich illegal. Weil Fakten sind...
Was heißt legal, illegal, scheißegal. Ne? Aber sie sind in jedem Fall unbegründet. Die Begründung, die gegeben wird, ist gar nicht da.
Hinzu kommt ja, dass die Sanktionen eigentlich mehr dem Westen schaden wie Russland. Russland hat natürlich auch Nachteile gehabt, aber wir haben es schon ein paar Mal ausgearbeitet, dass gerade der Landwirtschaftssektor zum Beispiel massiv profitiert hat von diesen Sanktionen, weil die jetzt gezwungen waren, eben sich von diesem Ölgeschäft zu lösen und nach anderen Betätigungsfeldern zu schauen.
Da hast du noch andere Gründe. Landwirtschaft hieß ja, die haben viel aus der EU importiert. Also zunächst mal Sanktionen. Die Amerikaner leiden gar nicht. Es sind die Europäer, die leiden. Die Amerikaner haben einen minimalen Handel mit Russland, denen ist das völlig egal.
Ja.
Europa leidet. Landwirtschaft. In Europa wird Landwirtschaft massiv subventioniert. Wir haben sie industrielle Landwirtschaft und subventioniert. Dagegen konnte Russland nicht anstinken. Nachdem die Sanktionen da waren und diese Billigimporte aus Europa nicht mehr da waren, ging die russische Landwirtschaft durch die Decke. Und dann hat der Staat auch angefangen zu fördern und so weiter. Ich vermute, da haben die Europäer dauerhaften Markt verloren. Also selbst wenn die morgen wiederkommen, ich kann mir vorstellen, dass Russland eventuell sogar Zölle macht, damit eben die eigene Landwirtschaft geschützt wird, die jetzt aufgebaut wurde. Also gehe ich fast von aus.
Nochmal zurück zu Mr. Biden.
Ja.
Also Mr. Biden ist ja auch Teil dieses ganzen Skandals, weil er eben, anders gesagt, Trump und Zelensky, das Telefonat wird aufgebauscht, so nach dem Motto, Trump manipuliert Zelensky, er übt Druck aus und das ist der große Skandal. Biden selber hat den eigentlichen Skandal gemacht, indem er in einer Podiumsdiskussion vor Kameras zugegeben hat, dass er
Stolz.
Voller Stolz, voller Inbrunst, ich sage ja dem, sein Ego geht mit ihm oft durch, dass er zugegeben hat, dass er Druck ausgeübt hat auf den Staatsanwalt in der Ukraine.
Auf den Präsidenten, um den Staatsanwalt zu feuern.
Genau. Also das ist etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wenn es das nicht gäbe, weißt du, also wenn es überhaupt keine Fakten gäbe darüber, dass Biden sich irgendwie auch nur ansatzweise hätte korrupt verhalten, würde ich ja sagen, okay. So. Aber es gibt nicht nur diese Zeugen, diese Aussage auf Video. Es gibt die Kontoauszüge, die ganz klar belegen, wer wann wo Bimbis eingesteckt hat und so weiter. Das muss doch allen Medienhäusern auf dieser Welt als erstes irgendwie auf den Schirm kommen. Hey, Moment, da können wir ja keine Story draus machen. Das genaue Gegenteil ist ja der Fall.
Ja, können sie doch machen, weil das weiß ja keiner. Also wieder ne, der Reihe nach. Also was ist passiert? Trump und Zelensky telefonieren. Das war nur, Trump hat Zelensky zum Wahlsieg gratuliert und hat dann eben erwähnt, dass es nett wäre, wenn Zelensky mal, das ist wirklich kein Druck gewesen, wenn Zelensky mal ermitteln würde. Mhm. Ne, nach dieser Korruptionsgeschichte. Und auch übrigens, auch das im Gespräch gesagt, auch um den Server geht es, von den Demokraten. Mhm. Denn gerüchteweise, der ist ja verschwunden, gerüchteweise ist in die Ukraine gebracht worden.
Der Server?
Ja, der Gehackte. Der CrowdStrike-Server. So. Der ist, weiß keiner, aber soll in der Ukraine sein. Auch das war Thema in dem Gespräch. Also hat Trump angesprochen, den Server. Also es war ein harmloses Gespräch. Der Wortlaut ist bekannt. Und nun passiert Folgendes. Die Demokraten suchen ja eine Chance. Das muss man sich wirklich, das kannst du dir nicht ausdenken, was dann passiert ist. Dann passiert Folgendes. Wir haben einen Geheimdienstkoordinator, einen Geheimdienstaufseher, der heißt Schiff. Adam Schiff. Mhm. Ist ein Demokrat, sitzt im Kongress und ist Chef vom Geheimdienstausschuss. Der trifft sich mit einem Mann, den wir heute Whistleblower nennen. Und nachdem sie sich getroffen haben, fängt der Whistleblower an, seinen Bericht zu schreiben. Und das ist keine Verschwörung, stand in der New York Times. Ein Sprecher von Schiff hat das Treffen bestätigt. Mhm. Die haben sich also getroffen, bevor der Bericht geschrieben wurde. Während der Whistleblower seinen Bericht schreibt, werden komischerweise die Richtlinien geändert für die Whistleblower-Berichte. Da stand nämlich drin, du darfst nur berichten über Dinge, die du selbst als Zeuge erlebt hast. Mhm. Der Whistleblower schreibt aber einen Bericht, wo er erzählt, was er alles irgendwo gehört hat, aus dritter, vierter, fünfter Hand. Ja. Und nennt auch nicht einen Namen, der nennt keine Quelle. Er sagt nur, ich habe von denen, also von Mitarbeitern da und von Mitarbeitern da, habe ich das und das gehört und die waren ganz besorgt. Das steht da drin. Mhm. Mehr steht in dem Bericht nicht. Der hätte normalerweise Müller landen müssen, nach den Regeln. Nichts aus erster Hand. Aber praktischerweise, während der Mann geschrieben hat, wurden die Regeln geändert. Mhm. Und Hörensagen wurde zulässig. Und dann passiert Folgendes. Der Schiff sitzt nun in seinem Büro und sagt, wo ist denn der blöde Bericht? Der müsste jetzt mal kommen mit der offiziellen Post. Der kommt nicht. Stellt sich raus, der Bericht geht über zwei Stufen im Geheimdienst. Da ist erst ein erster Controller und dann der Koordinator der Geheimdienste. Der erste hat es auch durchgewunken und der Koordinator der Geheimdienste hat Hä? Pff, Müll. So, hat also gesagt, da ist nichts drin, keine Substanz. Mhm. Und nun sagt Schiff und wartet auf den Bericht. Und dann fing die Presse, ich glaube 18. September war das, fing die Presse in Washington an, da wird ein Bericht zurückgehalten. Das heißt, die Demokraten haben es der Presse gesteckt, wir warten auf den Bericht, der kommt nicht. So, dann wurde der Bericht durchgereicht, wer den Bericht liest, da steht wie gesagt nichts drin, nichts Konkretes. Mhm. Irgendwer erzählt, er hat mit irgendwem geredet und dieser Irgendwer wäre vielleicht besorgt gewesen. Tolle Sache. Das ist jetzt der große Skandal. Das kann sich keiner ausdenken, wirklich die Geschichte, dass parallel schreibt der eine und der andere macht die Regeln so, dass das auch passt. Mhm. Findest du in den deutschen Medien nicht. Kannst du alles, ich habe das in einem Artikel drin, das ist öffentlich. Also du kannst im Internet sehen, wie die Regeln waren vorher und nachher. Das ist alles auf der Seite der Geheimdienste öffentlich zu sehen. Da gibt es also formal Formular, da kann jeder sich anmelden und so einen Whistleblower-Bericht schreiben, wenn er Lust hat. So, und nun ist es so, dass wir ja nochmal wieder gucken müssen, was ist mit Biden gewesen. Biden Junior war nun also in der Ukraine und hatte einen Job mit 50.000 Dollar Monatsgage, für den er nicht qualifiziert war, aber egal.
Ja, Gage ist gut.
Er war, glaube ich, auch nicht da.
Als Darsteller kriegst du Gage.
Ja, er war auch nicht oft da. Ich glaube, der hat nicht viel dargestellt, weil die Familie Biden hat ein tragisches Schicksal. Also irgendwie schon als Biden Junior Kind war, gab es einen Unfall. Bidens Frau war tot, der ältere Bruder, die Tochter war tot. Die beiden Söhne schwer verletzt. Und nun ist der eine Sohn irgendwie, also Biden Juniors Bruder, ist dann an Krebs gestorben. Hm. Also die Familie hat kein schönes Schicksal. Und das hat den beiden, Hunter Biden, wohl so aus der Bahn geworfen, dass der nach ganz vielen Berichten, die man auch findet, wenn man Englisch kann, 2015, 16, ich glaube auch 2014, ich muss jetzt bei den Jahreszahlen lüge ich jetzt, aber 14, 15, 16 der Zeit, war der alkohol- und drogenabhängig. Das ging bis zu Crack.
Oh, was, Crack?
Ja, der war völlig auf. Puh. Der hat es völlig aus der Bahn geworfen, aber der kriegte 50.000 Dollar im Monat für einen Job, für den er nicht qualifiziert war. Ich glaube nicht, dass der auf dem Büro war. Mhm. Also es gibt Berichte, die auch nicht bestritten werden. Der hat eine Flasche Wodka getrunken, bevor er aus dem Haus ging. Und das ist also, nicht, ich wohne in Russland, da kriegen auch die Russen nicht unbedingt hin. Mhm. Das ist schon eine Menge. So, der war also unqualifiziert und arbeitsunfähig, kriegte 50.000 Dollar. Und nun stellt sich raus, dass die Dokumente sind, dass die Kontoauszüge, auf die du ansprichst, hat in der Ukraine, sind öffentlich, kann jeder einsehen. Hat Burisma außerdem insgesamt 16,5 Millionen Dollar in anderthalb Jahren, danach, für die Zeit danach gibt es keine Daten, können also noch mehr sein, 16,5 Millionen Dollar in die Hand genommen, um die ganzen freundlichen Leute im Vorstand noch extra zu verköstigen. Und das Geld wurde nicht einfach direkt überwiesen oder so, ne, sondern das ging über Baltikum, Zypern, New York und ging dann an eine Firma, die hieß Redmond Seneca Partners. Da ist der Biden Junior mit verbunden. Und allein diese Firma kriegte ganz regulär nochmal 80.000 Dollar im Monat obendrauf. So. Wofür? Ja, wofür? Aber parallel dazu hat Biden Senior gesagt, der Staatsanwalt Schokin, der ermittelt. Das finde ich doof.
Ja.
Und dann kommt das Video, was du gesagt hast. Da hat er 2018 erzählt, ganz stolz, wie er diesen bösen Staatsanwalt gefeuert hat. Indem er sagte, liebe ukrainische Regierung, wir haben ja eine Milliarde Hilfsgelder, die kriegt ihr nur, wenn ihr den feuert, sonst nicht. Ja. Ihr habt 6 Stunden Zeit, um 6 geht mein Flieger, er sitzt auch so auf, um 6 geht mein Flieger, oh, wenn er noch da ist, kriegt ihr das Geld nicht. Dann haben sie den gefeuert, haben einen neuen eingesetzt, den Lutsenko. Der Lutsenko war auch sehr anständig, der hat alle Ermittlungen eingestellt und hat auch keine neuen Korruptionsermittlungen gegen wichtige Menschen in der Ukraine eröffnet danach mehr. Und damit war die Sache durch.
Ich bin ratlos in Bezug auf diese Chuzpe, sagt man da auch so, ja, diese Impertinenz der Medien, wie die so eine Geschichte durchpeitschen, dass man die Menschen, indem man das in Endlosschleife wiederholt, damit beeinflussen kann, okay, das kann ich verstehen. Also wenn man es oft genug wiederholt, hat man ja auch festgestellt in der Verhaltensforschung, dass Leute eine Lüge als Wahrheit akzeptieren, wenn sie es nur oft genug hören.
Und sogar wenn sie eigentlich wissen, dass es falsch
genau.
ist. Aber emotional sind wir genau. so gepolt.
Aber diese Nummer ist so offensichtlich bescheuert und an den Haaren herbeigezogen, dass doch in allen Redaktionen die Menschen, die eigentlich bisher Mainstream gedacht haben, weil sie ja ihren Job haben und den auch nicht jeden Tag in Frage stellen wollen, die müssen doch in dem Moment sagen, hey, das kann ich doch mit bestem Wissen und Gewissen überhaupt nicht mehr vereinen, wenn auf der einen Seite der Vizepräsident selber zugibt, dass er korrupt ist, bis aufs Mark.
Hat er nicht, er hat nur gerade zur Staatsanwalt gefeuert.
Ja, aber das ist doch nichts anderes wie...
Ja, Moment, die offizielle Erklärung war ja, der Mann hätte nicht wegen Korruption ermittelt. Sie hätten einen haben wollen, der mehr ermittelt. Aha. Ja, das muss die Rede anhören. Er sagt, ja. Es geht um Korruption und, ne, und damals, die Ukraine ist korrupt
klar,
und der hat nichts gemacht.
Und es war doch klar, um was es ging. Die Fakten liegen doch auf
aber
dem Tisch.
Aber du jetzt ein deutscher Medienschaffender bist, der sein Gewissen nicht allzu sehr belasten will. Ja, dann guckst du es auf Englisch und denkst, ja, der Biden ist gegen Korruption vorgegangen. Dann kann ich kein Russisch, ich kann die Kontoauszüge und die ukrainischen Dokumente ja nicht sehen.
Mhm. Ja, also was man, ich nicht weiß, macht mich
so,
nicht heiß.
Man macht sich Schauklappen, so, ich muss ja nicht links und rechts gucken.
Ich glaube, dass der Erosionsprozess in den deutschen Redaktionsstuben durch so eine Geschichte voranschreitet.
Ich glaube nicht, die wollen ihr Gehalt kriegen, aber der Alkoholikeranteil wird wachsen.
Ja, oder so.
Also, die trinken dann den CO2-Wodka.
Ich glaube. Kommen wir gleich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es viele Redakteure gibt, die einen großen inneren Konflikt mit sich rumtragen, die den aber zugunsten ihrer Hypothek, der Zahnspange von der Tochter oder dem Spielzeug für die Frau
Maledivenurlaub
irgendwas hinten anschieben. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber irgendwann müssen doch alle Menschen sich in den Spiegel schauen, oder?
Du, das musst du die fragen. Wir haben das in jeder Sendung. Ich weiß ja wirklich, du bist einer der empathischsten Menschen, die ich kenne. Und darum ist das ein Thema, das sich in jeder Sendung interessiert. Und ich werde in jeder Sendung sagen, lad doch mal eine Studie an und frag ihn. Ich weiß es nicht. Ich bin das nicht.
Würde doch nie jemand kommen
hier. Natürlich nicht, klar.
Ja. Und Sie wissen es ja. Sie wissen es ja.
Die meisten werden es wissen.
Ich hatte, habe ich auch schon mal erzählt, einen Tagesschausprecher an Bord, sozusagen im Auto von A nach B gefahren. Und der hat mir selber gesagt, dass er genau weiß, dass bei 9/11 irgendwas nicht stimmt. Und ich habe ein bisschen abgeklopft und so. Ja. Aber er weiß auch genau, wenn er einmal so eine falsche Nachricht vorliest mit Gebäude 7 oder so, dann war es das.
Ja, ich meine, Sie haben ja mit Eva Herrmann vorgezogen, was du alles nicht machen darfst.
Das war
die Frau kannst du gut oder schlecht finden, aber Sie haben ganz klar gezeigt, wer aus der Reihe tanzt, wird geköpft.
Das war das Tribunal, den Schauprozess, wo jeder sich dran orientieren muss. Wenn du wagst, aus der Gruppe zu scheren, dann wirst du eben medial
geteert und gefedert. Ja. Ja, so. Man muss die Frau nicht gut finden, kann jeder denken, was er will. Ne? Mhm. Aber das war der Schauprozess, um jedem zu zeigen, hier ist die Grenze.
Aber das, was sie macht, ist gut.
Ich will das gar nicht beurteilen. Das kann jeder sehen, wie er will. Ich finde es auch generell gut. Aber ich will immer sagen, es geht jetzt gar nicht darum, über Eva Herrmann zu reden, sondern nur über die Frage, dies war für alle, die bei der Tagesschau arbeiten, hautnah, es wurde ein Kollege öffentlich gesteinigt. Mhm. Weil er aus der Reihe getanzt ist. Mhm. Das macht kein Zweiter.
Interessant ist vor allem in dem Fall die Verhaltensweise der Kollegen damals, wie sie also auf dem Flur dann schon gemieden worden ist, als die Sache so langsam hochgekocht ist. Ja,
natürlich.
Das ist dass also langjährige Kollegen sie gemieden haben und auch auf dem Flur dann zu sprechen aufgehört haben.
Du wirst aus deinem sozialen Umfeld rausgehauen, du verlierst deinen Job. Und das machen die wenigsten gerne. Und darum denke ich, werden viele in den Mainstream-Medien, die vielleicht auch nur einen Verdacht haben, die werden den Schauplan aufsetzen und sagen, ich will es eigentlich gar nicht so genau wissen.
Der konformistische Druck.
Ja, so, ich will es dann auch nicht wissen. Mhm. Und wie gesagt, also diese ganze Biden-Geschichte, die ist so hanebüchen. Ich habe jetzt gerade eben hier kurz nochmal Nachrichten gecheckt. Das ist also wirklich rein emotionale Propaganda. Es geht nicht um Fakten. Der Spiegel hat jetzt gerade einen Artikel gehabt, die verhören wieder irgendwelche Leute da im Kongress. Und da stand dann als Überschrift, Trump lästert schon wieder per Twitter über einen Zeugen. Mhm. Ja und? Ja, lass ihn doch tweeten. Ja? Da war aber nicht, es war ein Zeuge, ich habe über den Zeugen schon geschrieben, da war ich schneller als der Spiegel, den Artikel hatte ich schon vor ein paar Tagen raus. Also das ist eine Zeugin, das war eine Mitarbeiterin von Vizepräsident Pence, ich glaube Williams hieß sie. Die hat schon in den geschlossenen Anhörungen, also das Verfahren war ja so, zuerst war es nicht offiziell, geschlossene Anhörung, wo nur die Demokraten Leute verhört haben. Und damit sie offiziell vorladen können, haben sie es jetzt offiziell eröffnet. Und jetzt sind die Verhöre auch öffentlich. Jetzt müssen all die vorher hinter verschlossener Tür ausgesagt haben, nochmal aussagen. Aber weil sie die alten Protokolle schon veröffentlicht haben, weißt du ziemlich genau, was die jetzt erzählen, wenn sie öffentlich kommen. Mhm. So, und da war eine Frau Williams, Mitarbeiterin zuerst beim Außenministerium und dann bei Vizepräsident Pence. Und die hat also ausgesagt, auch ganz, ganz schlimme Aussage, Spiegelartikel dazu, toll, ganz schlimm, sie hätte von dem Gespräch gehört und hätte es ungewöhnlich gefunden.
Ungewöhnlich?
Ja. So, ungewöhnlich. So, okay, das ist jetzt juristisch wertvoll. Und nun sitzt die, ich glaube jetzt, wenn wir reden, wird die gerade verhört und Trump hat eben dazu einen Tweet geschrieben nach dem Motto, die gute Frau, gut, und? Spiegel macht daraus. Wichtige Zeugin wird von Trump
beschimpft. Was glaubst du denn, wie lange die dieses tote Pferd noch reiten wollen? Also sie lassen es ja in der Öffentlichkeit so dastehen, wie wenn das der flotte Traber wäre. Ja? Also wie wenn das immer noch ein Rennpferd wäre, das da voranschreitet. Ja,
der Witz ist, die werden das gleiche Muster machen wie bei Russiagate.
Bis also, zur Wahl dann nächstes Jahr?
Das wird ewig laufen. Nur, wie gesagt, Russiagate nochmal. Also wirklich, ich bitte jeden, guckt es euch an. Was war Russiagate, wenn ihr euch die Schlagzeilen 2016 anguckt? Trump-Verschwörung mit Kreml. Trump ein Agent von Putin. Die Russen haben den Server gehackt. Bla. Ja? Das war also richtig konkrete Vorwürfe. Mhm. davon ist nichts mehr über.
Aber
Russiagate findet in Medien immer noch statt, als Hinweis, wie böse Russland ist. Die haben es den Leuten drei Jahre ins Gehirn geprügelt und das ist im Unterbewusstsein drin. Russland hat bestimmt die Wahl beeinflusst. Mhm. Weil die Medien auch nicht groß gekommen sind im April. Müller-Bericht, April war nichts drin. Sondern da stand dann Müller-Bericht, Müller konnte Trump nicht entlasten. Mhm. Ja? Und das werden sie ja auch machen. Sie kommen jetzt mit Riesenvorwürfen, machen einen Bau bei den Menschen, gerade bei den Trump-Gegnern, eine Riesenwelle im Gehirn auf. Und wenn die Vorwürfe einen nach dem anderen zusammenbrechen und am Ende überbleibt, ja, aber Trump hat ja Zelensky gebeten zu helfen, dann ist das schon böse. Mhm. Auch wenn am Ende rauskommt, da war hinten und vorne nichts dran. Mit Russiagate haben sie genau das gemacht und ziehen es durch. Es wäre nichts dran, es kommt aber immer wieder in die Medien als weiterer Beleg für Russlands Boshaftigkeit.
Ich habe in Amerika oft mit Menschen gesprochen, an der Tankstelle, im Supermarkt, egal wo. Mich muss man nie zwingen zum Reden. Und wenn ich in Amerika oder Kanada bin, dann spreche ich auch gerne, weil ich mag Englisch und ich mag die Leute da sehr. Und ich habe dann auch immer wieder so Themen angestoßen. Und das ist wirklich in den Köpfen von den Leuten eingesickert.
Ja, in Deutschland ja auch.
Die haben das so verinnerlicht, die bösen Russen haben uns die Wahl geklaut. So, also der Hillary die Wahl geklaut. Das ist das Thema Propaganda, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Aber schau nochmal in deine Glaskugel. Ich weiß, du spekulierst ungern, aber wenn wir jetzt mal nächstes Jahr Worst-Case-Szenario durchgehen oder beide Szenarien durchgehen, Trump gewinnt, Trump verliert. Mhm. Wenn Trump verlieren würde gegen den Kandidaten der Demokraten X, was würde sich dann jetzt da ändern in der amerikanischen Außenpolitik? Was glaubst du, wenn er gewinnen würde? Was würde dann passieren? Könnte er dann endlich das tun, wofür ihn viele Leute ja dann insgeheim immer so loben? So, ja, der spielt vierdimensionales Schach und so weiter. Der trocknet den Sumpf aus des tiefen Staates und so weiter. Wenn er seine zweite Wahl jetzt gewinnt, dann kann er endlich loslegen mit den Programmen oder so. Was denkst du denn jetzt als Analyst auch, was für ein Szenario da auf uns zukommen könnte?
Das wäre einfacher, wenn wir zumindest mal wissen, welche Kandidaten tatsächlich nachher antreten. Also sprich, die Frage ist im März mal interessant. Jetzt ist es noch zu offen, wer es bei den Demokraten wird.
Wann wird es entschieden? Genau Februar, März?
Februar sind, glaube ich, die Vorwahlen, ja. Mhm. So, das heißt also, wenn es jetzt so ein Klassiker wird wie Obama oder Clinton, ja, dann haben wir natürlich wieder einen, ich meine, ne, wie gesagt, Trump mag ja ein Spinner sein, aber er hat in den 3 Jahren, die er Präsident ist, keinen neuen Krieg angefangen. Im Gegensatz zu den letzten 10 Präsidenten vor ihm. Mhm. Wir können also, wenn es jetzt ein Demokrat wird, aus der Mainstream-Ecke wie Biden oder so, können wir davon ausgehen, dass es dann vielleicht mal wieder Kriege gibt. Iran, Venezuela stehen an.
Bolivien.
Ja, Bolivien jetzt nicht mehr, da hat es ja schon geklappt.
Ah ja, stimmt, das war ja Haken dran.
Haken dran, genau. Mhm. Das ist, wie gesagt, das ist mir alles noch wirklich zu spekulativ, weil man nicht weiß, wer es wird. Und auch, was Trump machen will oder machen kann, ist auch die Frage. Also, ich vermute, dass er in seiner zweiten Amtszeit, wenn er sie kriegt, härter seine Politik fahren wird. Mhm. Das ist ja irgendwie so eine Krankheit, die alle Präsidenten haben in den USA, dass sie in der ersten Amtszeit relativ nicht so viel von dem tun, was sie tun wollen, weil sie wiedergewählt werden wollen und weil sie wissen, ein drittes Mal geht nicht, haben sie beim zweiten Mal weniger zu verlieren. In der zweiten Amtszeit machen sie dann eher ihre eigene Politik. Okay, außer Obama, der hat gar keine Politik gemacht. Der wurde gemacht. Und Bush auch. Oh ja. Egal, auf jeden Fall, ich denke, dass Trump in der zweiten Amtszeit wahrscheinlich ein bisschen härter durchgreifen wird, aber auch das müssen wir abwarten, in welche Richtung. Denn meine These ist, dass es in Amerika gewisse Branchen gibt, die du nicht angreifen darfst, wenn du als Präsident deine Rente erleben möchtest.
Mhm. Das ist die Rüstung?
Rüstung, okay. Erdöl und Finanzen, also Wall Street. Und witzigerweise, bei allem, was Trump macht, er greift genau die nicht an. Er macht zwar keinen neuen Krieg, aber er pusht das Verteidigungsbudget hoch, damit die Rüstungsindustrie happy ist. Mhm. Die Wall Street lässt er völlig in Ruhe und für die Erdöllobby geht er gegen Venezuela vor. Also genau diese drei Industrien fasst er nicht an. Mhm. Die ärgert er nicht. Er ärgert andere, aber nicht diese drei.
Mhm. Ja, wir werden es ja nach wie vor beobachten, alle 2 Wochen sozusagen.
Sozusagen.
Ja. Wie sind denn deine Pläne jetzt? Du bist jetzt mal wieder in deiner alten Heimat unterwegs. Wie ist denn das für dich, wenn du jetzt zurückkommst? Ich meine, das sind ja nur ein paar Eindrücke, nur kurze Momente, die du jetzt hier bist. Du bist da schon im Weiterweg jetzt. Aber wenn du hier reinkommst nach Deutschland, wie ist das für dich, wenn du so lange weg bist?
Gute Frage. Also ich habe nicht das Gefühl, nach Hause zu kommen.
Nicht?
Nee. Also erstmal sowieso nicht, weil hier nicht mein Zuhause ist. Ich bin ja aus Norddeutschland, Hamburg-Kiel da oben. Mhm. Da schon eher ein bisschen, aber auch nicht mehr wirklich. Ich meine, ne, Vater ist gestorben, die Wohnung, in der ich groß geworden bin, ist nicht mehr da.
Also das, was seine Wurzeln waren,
Die
die sind nicht
Wurzeln sind
mehr.
weg. Nach 20 Jahren im Ausland ist vom Freundeskreis auch nicht so schrecklich viel über. Da sind nur ein paar ganz enge Freunde geblieben. Das meiste zerläuft sich ja irgendwann mit der Zeit. Viele sind ja dann auch aus Kiel weggezogen. In Kiel ist ja auch nicht viel zu holen. Also das Gefühl, nach Hause zu kommen, habe ich gar nicht. Ich komme hin und sage, das kenne ich irgendwie, es ist vertraut. Aber ja, ich komme eben an und das ist so, wie wenn jemand, der, weiß ich was, in Frankfurt wohnt und in Hamburg groß geworden ist, wenn er nach Hamburg kommt, vertraut, aber eigentlich ist er schon 20 Jahre in Frankfurt. Ja, ist irgendwie, ja, nach Hause nicht. Nach Hause das Gefühl habe ich, wenn ich in Petersburg ankomme.
Okay, ja, da bist du halt auch schon so lange verwurzelt jetzt
Ja, das ist also
mittlerweile.
wirklich, da habe ich auch das Gefühl, nach Hause zu kommen. Also hier inzwischen, ich komme in eine vertraute Gegend, und sie sprechen, aber gut, Russisch kann ich auch. Es war lustig beim Mietwagen gestern. Da lief irgendwas schief und mir ist was runtergefallen, habe ich auf Russisch geschimpft. Und das Mädel dann gleich hinterm Tresen auf Russisch geantwortet. Ich denke, wunderbar.
Das ist lustig, ja.
Genau, also ich sage, wo kommst du denn her? Sagt sie, aus der Ukraine. Sagt sie, aber ja gut, also haben wir uns auch schön unterhalten. Also von daher fühlte ich mich auch gleich wieder zu Hause. Nee, ist ganz komisch. Also wirklich, ich bin da inzwischen sehr gespalten. Also ich bin kein Russe, das ganz sicher nicht. Ich bin so ein bisschen russifiziert, sagen die Russen. Und ich bin, ja, ich habe mich von Deutschland ein bisschen entfremdet, weil das Land, wir haben das in der letzten Tacheles-Sendung gehabt mit der Sendung Dr. Specht, das Land, aus dem ich weggefahren bin vor 20 Jahren, das gibt es ja nicht mehr. Es hat sich ja doch sehr verändert.
Das wird Teil der weiteren Sendungen sein, die wir nach wie vor machen werden. Also jetzt haben wir ja bald 20. und dann haben wir das 25. und dann irgendwann das 50. Also ich hoffe, dass wir es weitermachen können.
An mir soll es nicht scheitern.
Also an den Themen auch nicht. Da gibt es ja jede Woche so und so viel, was du alles aufgreifst auch. Also ich danke dir sehr für den Besuch hier. Ich freue mich sehr darauf, wenn wir uns dann wieder telegen, also quasi über Television sehen. Und vor allem haben noch eine gute Reise hier, gell?
Ja, danke dir auch. War schön, dich zu sehen. Das zweite Mal im Leben, im richtigen Leben. Ja, vielen Dank. Freue mich immer hier zu sein im Studio.
Das war nicht das letzte Mal. Alles Gute für dich, gell? Ja.
Danke, ciao.
Und danke fürs Zuschauen, liebes Publikum. Kurz und schmerzlos. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Servus.